Du bist ja eine.
Schluss.
Fertig, aus, fertig, tschüss. Wir müssen arbeiten. Jetzt geh die Schakale, ja.
Ja, ja, das soll nach vorne gehen.
Die Lache, die Sie gerade gehört haben, ist unverkennbar die Lache von Regula Stempfli. Der Hund, den Sie bellen gehört haben, heißt Idefix. Und Idefix ist der Hund von dem Schriftsteller Chaim Noll. Mein Name ist Gerd Bührmann und ich freue mich, die heutige Folge des Podcasts Art is a Piece of Cake ansagen zu dürfen. Regula Stempfli und Chaim Noll waren vor einigen Wochen bei mir zu Gast, nämlich in meinem Podcast In Dubio von der Achse des Guten. Und somit bin ich es, der Regula Stempfli und Chaim Noll zusammengebracht hat. Chaim Noll ist Schriftsteller und Journalist und zwei seiner Werke haben mich besonders beeindruckt, nämlich einmal das Buch Die Wüste, Literaturgeschichte einer Urlandschaft des Menschen und das Buch Höre auf ihre Stimme, die Bibel als Buch der Frauen. Regula Stempfli hat nun Chaim Noll in der Wüste in Israel besucht und spricht mit ihm über die Bibel als Buch der Frauen. Viel Vergnügen.
Chaim Noll, höre auf ihre Stimme, die Bibel als Buch der Frauen. Also wir kennen Chaim Noll auch als politischen Schriftsteller, als Poeten, als Romanverfasser. Ein wunderbarer Band über die Wüste und jetzt die Frauen. Wie um aller Welt kommt ein vom Kommunisten geborener Deutscher erstens mal auf dieses, also nach Israel, vielleicht ein, zwei Worte dazu, aber dann vor allem auf die Bibel, ausgerechnet die Bibel, die von den feministischen Wissenschaftlerinnen immer so als misogyn beschrieben wird, auf die Stimme der Frauen.
Ja, ein langer Weg. Ich bin atheistisch, marxistisch erzogen, habe das dann irgendwann als zu eng und aussichtslos empfunden. Wir sind dann auch ein langer Weg von Berlin nach Israel gegangen. Da gab es auch familiäre Gründe. Meine Großmutter war im KZ und von daher habe ich mich nie wirklich in Deutschland zu Hause gefühlt und immer daran gedacht, dass wir mal weggehen sollten. Und dann war Israel natürlich wenigstens ein Versuch wert, sagen wir es mal so. Wir sind damals hergekommen und wollten mal sehen, ob es geht. Das ist ja doch ein großer Wechsel von Deutschland nach Israel. Das zum Ort, an dem wir sind. Und der Weg zur Bibel ergab sich einfach dadurch, dass ich in einem schon vorgerückten Alter, als ich dann hier in Israel Hebräisch gelernt habe, mit der hebräischen Bibel konfrontiert wurde. Mhm. Ich muss ganz offen gestehen, und ich weiß es auch heute, wenn ich die Texte vergleiche, dass mich eine deutsche Bibel nie so faszinieren konnte wie die hebräische. Mhm. Und als ich dann so viel Hebräisch gelernt hatte, dass ich die erste Seite des Buches Genesis oder Hebräisch Bereshit lesen konnte, da hat mich das in einer Weise berührt, die ich nicht vergessen werde. Ich bin morgens um 5 aufgestanden, weiß ich noch, und dachte, probier doch mal, ob du das hier lesen kannst. Mhm. Wir hatten da irgendwie ein halbes Jahr oder so Hebräisch-Sprachkurs, Intensivkurs gemacht und ich konnte das lesen plötzlich und verstehen. Und ganz anders verstehen, als ich es im Deutschen verstanden hätte. Mhm. Weil es die authentische Sprache ist.
Mhm. Und ich denke auch die Poesie.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt, wo das dann auch niedergeschrieben wurde, diese Sing- und Songqualität,
ja,
die poetische Qualität der hebräischen Sprache.
Ja, das schwingt in dem Text mit. Mhm. Er wird ja auch das in einem Singsang in der Synagoge vorgetragen, vom Vorbeter singend. Und das stimmt dann auch, weil die Texte tatsächlich rhythmisch geschrieben sind. Ich muss sagen, dass ich das instinktiv immer mit meinen eigenen Texten, und ich schreibe überwiegend Deutsch bis heute, auch so gehalten habe. Mhm. Ich denke, das ist das Geheimnis eines Textes, ist in Wahrheit der Rhythmus, die Musik.
Definitiv. Deshalb sprechen deine Bücher auch so viele Menschen an, also immer mehr. Also du wurdest da ja auch am Anfang sehr viel rezipiert, Deutschlandfunk, Interviews und alles. Und ich glaube, dein Singsang, der sich eben auch im Deutschen ergibt, das macht viel aus. Also da hast du die Bibel auf Hebräisch kennengelernt.
Okay? Ja, Ja, und dann habe ich sie ja auch in anderen Sprachen gelesen. Ich habe auch englische Bibeln hier und so weiter. Ich vergleiche auch immer, wenn ich in Büchern oder in Texten über die Bibel schreibe, vergleiche ich immer verschiedene Übersetzungen. Das ist auch sehr interessant zu sehen, wer wie übersetzt. Es gibt ja eine sehr authentische und, sagen wir mal, sehr textnahe deutsche Bibelübersetzung von Buber Rosenzweig, von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Rosenzweig ist dann gestorben, Buber hat das allein zu Ende gemacht. Das ist teilweise im Deutschen etwas absurd, weil er Wörter erfindet, die es vorher nicht gab, um das Hebräische authentisch wiederzugeben. Aber es ist trotzdem überaus interessant, und das hat ja auch jetzt bei der neuen evangelischen, von der protestantischen Kirche vorgenommenen revidierten Lutherbibel, wo sie die Lutherbibel nochmal in der auch in der ursprünglichen Form viele Übersetzungsfehler sind, wenn man so will. Auch große Missverständnisse im Neuen Testament und so weiter. Das wurde dann tatsächlich unter Zuhilfenahme von Buber Rosenzweig nochmal neu überarbeitet. Also das ist die sogenannte Lutherbibel 2017. Mhm. Die kann ich nur empfehlen. Die ist dann wirklich sehr am Hebräischen wieder dran. Und das ist natürlich immer das, was ich als erstes gucke, wie weit ist das am Hebräischen dran, der Text.
Ich glaube, aber hat Luther nicht vom Griechischen übersetzt, oder hat er vom Hebräischen? Ich mag eben Zwingli, die Zwingli-Bibel.
Habe ich auch, ja.
Kennen Sie, genau, ja. Die kennen Sie auch. Also von dem her ist es schon... ich fand, der Zwingli hat einen gewissen Duktus, eine gewisse Poesie auch reingebracht. Ja. Aber er hat es vom Hebräischen übersetzt.
Ich schaue es auch immer, die Zwingli-Bibel an. Ja, Luther hat auch, soweit er Hebräisch konnte, und er konnte einigermaßen Hebräisch, aus dem Hebräischen übersetzt. Er hatte dann noch jüdische Vorlagen von Juden, die aus dem Hebräischen übersetzt haben, in andere europäische Sprachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ins Deutsche, ich glaube ins Französische oder ins Lateinische oder Griechische. Aber es gab genug, ja, und dann konnte er natürlich die Septuaginta lesen. Die ist ja auch von Juden gemacht worden, die Übersetzung. Die ist sehr authentisch. Wenn man die Griechisch lesen kann, hat man natürlich auch eine ziemlich dichte... Also mit der Septuaginta ist er schon weit gekommen. Aber nein, er hatte auch jüdische Berater, wenn man so will. Also er war im Stand in Kontakt mit gelehrten jüdischen Textkennern, die ihm dann im Zweifelsfall... Und trotzdem sind natürlich einige... Manches ist auch sehr gut übersetzt, auch damals schon. Aber es sind
quasi
einige,
auch die deutsche Sprachschöpfung. Also man sagt ja beim Luther, er hat die deutsche Sprache mitgeprägt und erfunden.
Ich denke, man sieht es ja auch bei Buber Rosenzweig. Sie müssen dann im Grunde Wörter erfinden. Das hat sicher auch Luther gemusst. Der musste auch die Sprache sozusagen ausweiten, damit die ganze Fülle der hebräischen Bedeutung, das Hebräische, wenn man einen hebräischen und, sagen wir mal, einen englischen oder deutschen Bibeltext nebeneinander liegt, dasselbe Kapitel, dann fällt auch, dass der Hebräische sehr viel kürzer ist.
Ja.
Ja, die hebräische Sprache ist enorm kondensiert, also die ist verdichtet. Vieles, wofür man im Deutschen einen Relativsatz braucht, wird dort einfach mit einer Vorsilbe oder jedes Wort hat Vor- und Nachsilbe, also Präfixe und Suffixe, die halbe Sätze ergeben. Aber das ist eben in einem Wort zusammengequetscht. Das ist auch furchtbar schwer zu lernen. Ich staune immer wieder, was dann hier auch für Sprachbildungen so im Alltag, ich höre auch, was die Enkel so reden. Also das bleibt auch für uns ein großes Abenteuer. Und für mich war eben die Bekanntschaft mit der Bibel überhaupt ein großes Abenteuer, weil es so spät erfolgte, in einem Alter, wo ich schon vieles andere gelesen hatte und vergleichen konnte und plötzlich festgestellt habe, dass mit der Bibel sich mir nochmal eine ganz neue Dimension des Denkens eröffnet. Es ist tatsächlich in meinen Augen eines der interessantesten Bücher, auch vom Literarischen her, jetzt gar nicht mal vom Religiösen, sondern vom Literarischen her, eines der interessantesten Bücher, die je geschrieben wurden. Von dem Kommunisten Brecht ist ja das Bonmot überliefert, nicht? Wenn er gefragt, welches Buch er mitnehmen würde, wenn er auf eine einsame Insel gehen muss, dann hat er gesagt, die Bibel. Also ich würde das auch sagen. Es ist ein Buch von unendlich vielen tiefgründigen Geschichten die Natur des Menschen, auch seine dunklen Seiten, seine Perversionen, verbrecherischen Neigungen und so weiter, werden, glaube ich, in keinem Buch so komplex und von allen Seiten dargestellt. Also wenn Sie, je mehr Sie Bibel studieren, umso mehr staunt man eigentlich, was da für Geschichten drinstehen, ja, die auch gar nicht fromm sind. Ganz und gar unfromme, ja, wo man also am Rande dessen ist, nicht? Wenn man zum Beispiel das Hohelied, ja, also ich las neulich im Hebräischen, wir lesen das ja jeden Schabbat, ich gehe in eine Synagoge, wo sephardische Juden auch hingehen, die lesen jeden Schabbat das Hohelied, also das Shir HaShirim, Hebräisch. Also ich muss ehrlich sagen, da sind Stellen drin, die würde man am Rande des Pornografischen.
Ja, ja, eben so in der Liebe.
Geht in Richtung Pornografie.
Ja, sehr poetisch. Erotik.
Ja, erotisch ist natürlich auch
Pornografie
auf jeden Fall. Es ist auch teilweise sehr deutlich.
Sehr technisch und deutlich.
Ja, und die Rabbiner wollten es auch, waren auch nicht so sicher, ob sie das aufnehmen.
So beglückt, in die Hebräische, ja.
Bibel, zumal ja der Name Gottes nicht ein einziges Mal im Text erwähnt wird, sondern im Grunde eine ganz... Ja, frivole Liebesgeschichte mit in allen Details, da wird nichts verschwiegen. Ja, dann hatte aber Rabbi Akiva den genialen Einfall zu sagen, was hier beschrieben wird, ist eine, das ist eine Allegorie auf das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel. Das ist gemeint.
Das so,
und dann hatten sie eine Begründung dafür, warum sie diesen eigentlich anstößigen Text, von dem immer wieder auch später christliche Leser festgestellt haben, also da gibt es auch Berühmtheiten, die gesagt haben, das ist eigentlich ein Text, der nicht in die Bibel gehört. Mhm. Aber das ist das Tolle an der Bibel, dass eben Texte drin sind, die eigentlich da nicht reingehören. Und dadurch ist sie so weit. Und ja, wenn man sie so wie ich erst spät kennenlernt, ohne dass sie belastet ist mit den Vorurteilen einer falschen christlichen Prüderie.
Oder Erziehung oder was auch immer. Also quasi wie mit einem riesen
ganz frei und offen,
Gepäck. Genau, ja. Das ist einfacher.
Dann ist das alles, kann es eine sensationelle Entdeckung sein. Ja. Ich staune immer wieder, ich lese sehr viel Literatur von atheistischen, auch bibelfeindlichen Autoren, zum Beispiel Amerikanern, die sich erst frei machen müssen von einer sehr engen, mir ganz unbegreiflichen Interpretation des Bibeltextes durch irgendwelche Prediger in kleinen Sektenkirchen in Amerika. Da gibt es ja nun diese Tausende von Kirchen, wo in irgendeiner Kleinstadt ein Typ erklärt, er weiß es alles und versteht, und dann wächst man da auf in so einem Milieu. Und da wird man natürlich, da kann es passieren, dass man die Bibel satt bekommt, dass man sie als ein repressives,
ein Ballast,
schreckliches Buch, ja, das die Menschen bedrückt. Aber das ist eigentlich nicht der Text. Der Text ist anders. Das sind spätere Interpretationen von Leuten, die aus allen möglichen Gründen, auch politischen und aus Machtgründen und so weiter, die Bibel für sich
in Anspruch genommen haben.
Ja, für sich gebrauchen als Instrument, um andere Menschen, Gefolgsleute, und es auch im Judentum, nicht, auch in den ultraorthodoxen Gemeinden und so weiter, da wird auch Bibel teilweise auf eine kindische Weise interpretiert, die, gut, aber es gibt ja das alles nebeneinander. Und man kann
ja eben, das, und das macht auch den Text aus. Es gibt da eben unterschiedlichste Interpretationen.
Unendlich viele Interpretationen, und das wird auch nie enden. Es ist wahrscheinlich auch das meist interpretierte Buch der Literaturgeschichte.
Genau, und es wird nicht aufhören, es zu interpretieren. Es gibt einen, Die Zeit-Podcast von einer Theologin und ihrer Schwester, die Chefredaktorin war bei der Die Zeit. Die sind sehr evangelisch aufgewachsen und die lesen die Bibel. Und die Chefredaktorin der Zeit, die ehemalige, war sehr gläubig, sehr spirituell. Und sie sagt, seit sie die Bibel liest, ist sie immer mehr Atheistin geworden. Also hat sie den Glauben verloren. Und ich glaube, das beschreibt das, was Sie erklären,
ja,
mit diesem Ballast. Oder? Also, dass Sie quasi einen kindlichen Glauben mitgekriegt haben, aber sich nicht wirklich dann auseinandergesetzt. Und ich finde, die Zeit-Podcast, der war am Anfang enorm gut, weil sie sich auch an den Text orientiert haben. Der ist mittlerweile ein ideologischer, antisemitischer Interpretationskurs-Podcast geworden, was mich sehr, sehr erschüttert. Das wollte ich hier nur noch erwähnen. Und ja, Sie haben eben einen ganz anderen Zugang zu
Bibel. Ja, im Grunde, da ich ja nun, bevor ich zur Bibel kam, mich mit Literaturwissenschaft und so etwas beschäftigt habe, habe ich einen eher literaturwissenschaftlichen Zugang zur Bibel.
Ja.
Ich lese sie als literarischen Text. Ich betrachte sie als literarischen Text. Sie ist ja eindeutig Literatur, auch von sehr hoher Qualität. Und dann bewerte ich sie auch wie Literatur. Und die Frage der wortwörtlichen Wahrheit, die dann immer wieder Menschen
stellen,
sagt, das kann doch nicht sein.
Ja, das steht doch nicht im Vordergrund.
Gut, aber was in einem berühmten Roman steht, das beurteilt man eben nach dem literarischen Gesichtspunkt. Sagen wir, Schuld und Sühne von Dostojewski lese ich als Literatur.
Ja.
Und da muss auch nicht alles stimmen im Sinne unserer Schullogik. Und natürlich steht in der Bibel manches, wo man sagt, wie ist denn das eigentlich gemeint?
Ja,
denke ich, es ist literarisch gemeint.
Ja.
Es ist eben Literatur, es soll als literarischer Text überzeugen und hat ja auch überzeugt. Es ist das meistgelesene, meistrezipierte Buch der Menschheitsgeschichte. Es wird auch immer wieder Menschen faszinieren, selbst wenn das Christentum in Mitteleuropa in einer Krise ist, in anderen Gebieten der Welt wird die Bibel gerade entdeckt.
Richtig.
Sagen wir mal, für Menschen, die aus, zum Beispiel aus einem muslimischen Umfeld kommen, ist das eine große Entdeckung.
Sehr oft auch eine riesige Befreiung.
Ja, mit ungeheurer
Freiheit.
Also ich schreibe jetzt gerade ein Buch für die, für die Evangelische Verlassanstalt. Die haben mich darum gebeten, darüber zu schreiben. Vom Schabbat und dem Sonntag ausgehend den Befreiungsaspekt der Bibel. Der Schabbat, also der arbeitsfreie Tag, ist das sozusagen die Erfindung des Konzepts Freiheit überhaupt in der Menschheitsgeschichte.
Ja.
Es hatte bis dahin so etwas nicht gegeben, dass Menschen, dass eine ganze Bevölkerung an einem Tag frei bekommt.
Ja.
Und zwar mit Sklaven, Tagelöhnern, Lohnabhängigen und so weiter, sogar die Nutztiere, nicht wie es im Schabbat
explizit erwähnt wird. Es gibt einen Ruhetag, einen Freiheitstag von allem Notwendigen, von dem Oikos, also bei den alten Griechen, oder? Also quasi diese
also so Freiheit, verstehe ich, das sehe ich in der Bibel, und das ist auch, was meine Sicht auf die Bibel als Buch der Frauen betrifft. Natürlich steht da auch dann im Neuen Testament, aber auch im Alten sind zum Teil schon sehr hässliche Geschichten. Ja, da hat mal ein deutscher Rabbiner sehr gut gesagt, der hat gesagt, die Bibel ist kein Erbauungsbuch. Also die ist nicht so gedacht, dass sie nur schöne Dinge erzählen soll, sondern das soll die Wahrheit über den Menschen sein. Und die Wahrheit über den Menschen ist eben leider so, dass man da auch sehr hässliche Geschichten erzählen muss.
Ja, so wie der jüdische Glaube auch keine Religion ist, sondern eigentlich ein Wissen.
Ein Wissen. Ja. Ja, wenn ich nun als Kind gelernt habe, dass ich die Bibel verstehen muss als eine Art Diktum, wo mir ein Lebensgesetz, wo jedes Wort so in diesem Sinne wahr sein muss. Nein, so kann man die Bibel nicht verstehen.
Mhm.
Ja, die Bibel arbeitet mit verschiedenen Formen der Wahrheit. Und da werden dann zum Teil auch Dinge geschrieben, wo man überhaupt erst in der Kontradiktion zur Wahrheit kommt.
Ja.
Indem man diesen Text in seiner schockierenden Wirkung dann plötzlich versteht, dass er
gegen
auch so gemeint
ist. Gegen sich böstig. Ja, genau.
Und das betrifft auch die Frauengeschichten der Bibel, die zum Teil haarsträubend sind. Nicht?
Das sind erzählen Sie mir doch mal die Bibel als Buch, weil Sie nennen es ja die Bibel als Buch der Frauen. Es ist als Buch für die Frauen, als Buch der Frauen, als Buch von den Frauen. Oder wie haben Sie das verstanden? Oder erzählen Sie mir über eine Frau in der Bibel.
Mir ist aufgefallen beim ständigen Bibellesen, ich gehe ja nun als
Quasi Literaturstudium.
Ja, ich gehe ja nun jeden Schabbat in die Synagoge und lese dort die sogenannte Parashat HaShavua, also den Wochenabschnitt der Tora. Und dann lesen wir noch einen langen Prophetentext, die Haftara, und dann lesen wir alle möglichen Psalmen. Also wenn Sie, gut, dieser Gottesdienst geht 2,5 bis 3 Stunden, da ist man natürlich dann auch größere Partien abwesend oder denkt über seine Arbeit Woche nach während der Woche. Ja, ja. Wir haben alle gesagt, dass sie das genauso machen. Man hat ja die wunderbare Gelegenheit, mal 2,5 bis 3 Stunden völlig ungestört zu sein.
Ja.
Spricht mich auch niemand an, wenn ich nicht will. So, aber trotzdem bin ich immer in großen Partien auch dabei. Und dadurch so über die Jahre, also ich mache das jetzt, wir haben in Rom angefangen, über 30 Jahre gehe ich regelmäßig jeden Schabbat zur Synagoge. Da habe ich also die Texte alle 30 Mal inzwischen im Hebräischen. Und dann fallen einem bestimmte Dinge auf und die fallen einem dann im Jahr darauf wieder auf. Und so ist mir eben aufgefallen, dass die negative Aussage über die Frau, die ja doch in der Schöpfungsgeschichte, also in der Paradiesgeschichte stehen bleibt, indem Gott zu Adam sagt, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, wirst du jetzt ein hartes Leben haben und musst in Schweiße deines Angesichts und so weiter.
Ach, ja, und die Frau muss unter Schmerzen.
Und die Frau muss unter Qualen die Frau wird auch bestraft.
Was tatsächlich stimmt. Wäre schon mal eine Geburt. Ja. Es kann gut gehen, es kann aber auch wirklich wahnsinnig gut gehen.
So, aber dass diese Aussage, an der sich nun das Christentum festhält, wie überhaupt an dieser ganzen sogenannten Sündenfall, den Begriff kennen wir im Judentum gar nicht, betrachten Sexualität nicht als Sünde.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied zum Christentum. Im Gegenteil, also das Hohelied beispielsweise, ist das ganze Gegenteil.
Ja, zelebriert.
Dafür werden also Liebesszenen unter dem Apfelbaum von einem offenbar nicht verheirateten Paar beschrieben. Und wie gesagt, die Rabbiner haben Probleme, aber sie haben dann schließlich doch aufgenommen, weil es eben nicht diesen Klemmer gibt, wie leider in vielen christlichen Gehirnen, wo, ich weiß nicht aufgrund welcher Interpretation, aber das kann man natürlich herauslesen, wenn man will, aus der Paradiesgeschichte, dass die Frau als Trägerin der Sünde, die den Mann zur Sünde verfügt.
Also ich habe ja eine machtpolitische Interpretation dessen, und zwar als das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde. Und das Christentum wurde sehr stark getragen, also diese jüdische Sekte wurde wahnsinnig getragen.
Von Frauen.
Von Frauen.
Ja. Und die haben das bezahlt.
Genau.
Viele, reiche Frauen.
Richtig, richtig.
Wir haben ihr Vermögen gegeben.
Ihr Vermögen, ja, ja. Also wie oft eben die Frauen quasi am Anfang einen neuen Entwicklung stehen, und als dann eben das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde, wegen auch der Mutter von Konstantin, mussten die Männer, die Frauen loswerden. Also die Römer, die Politiker, die wollten die Frauen... Es fällt mir einfach auf, mit der Französischen Revolution war es genau gleich. Wir haben riesige Aufklärungssalons, wahnsinnig spannende Frauen, unglaublich wichtige Denkerinnen, die alle, der Rousseau wäre ohne Frauen nichts, vielleicht wäre das übrigens besser, aber das ist nur eine Klammerbemerkung. Ja. Aber es sind immer die Frauen in allen Revolutionen zuvorderst, als Geldgeberin, Inspiratorin, als Denkerin, als Trägerinnen. Und sobald diese Revolutionen dann erfolgreich werden und in Macht gegossen werden, die Frauen vernichtet, verdrängt. Und zwar viel schlimmer, als ihre Position war vorher.
Also es fängt so eigentlich schon bei Paulus an. Nicht? Paulus hat begonnen. Mhm. Er hatte Redeverbot für Frauen in der Gemeindeversammlung. Gut, nun muss man wissen, dass es also nach dem römischen Mos Maiorum, nach dem dortigen Moralkodex, überaus befremdlich war, dass die Christen, wie das auch im Judentum üblich ist, ihre Frauen bei den Mahlzeiten mit dabei hatten.
Ja.
Das war ja in Rom nicht üblich.
Genau.
Da aßen nur die Männer.
Ja, ja. Das ist eben das Eukos.
Vielleicht mal die eine oder andere Frau und dann natürlich Hetäre.
Aber Hetäre, genau.
Und sicher auch die Kaiserin, wenn sie dabei war, aber sonst niemand. Mhm. Die Senatoren schon ließen ihre Frauen zu Hause.
Das
hat in Rom größtes Befremden erregt, dass die christlichen Mahlzeiten, diese großen...
opulenten Male.
Wo dann auch religiöse Fragen und Gemeindefragen und so besprochen wurden, dass da immer die Frauen dabei waren. Und die Frauen hatten tatsächlich einen großen Einfluss und große Bedeutung. Also Hieronymus Bibelübersetzung ist finanziert worden, nicht von der, wie hieß er, Eustochium und solchen Frauen. Also ist, das schreibe ich auch irgendwo in dem Buch. An einer Stelle habe ich dann doch einen Satz eingeschoben, dass die Literatur sich bisher geweigert hat, die Rolle von Mäzenatinnen in der Literatur, in der,
in der
Kunstgeschichte oder auch in der Wissenschaftsgeschichte wahrzunehmen. Chopin wäre auch ohne die Unterstützung von Georges Sand oder nicht, andere Männer, also es war eine sehr vermögende Frau, die hat ihn unterstützt, die hat auch andere unterstützt.
Das ist ihr nächstes Buch. Das ist ein wunderbarer Ansatz, wie die Mäzeninnen völlig in der Literaturgeschichte, Kunstgeschichte
werden unterschlagen. Ja. Und da gibt es wirklich Fälle, wo was wäre Picasso ohne Gertrude Stein beispielsweise?
Absolut.
Also das geht bis in die Neuzeit und es fing an in der Antike. Also das war etwas, was einen, ich will nicht sagen Frauenfeind, aber doch, was Frauen betraf, etwas eher negativ eingestellten Mann wie Paulus, dann veranlasst haben, dass er gesagt hat, also das geht jetzt zu weit, wir haben hier die Frauen zu weit in der, und dann hat er tatsächlich ein Redeverbot in der Gemeindeversammlung versucht. Ich glaube nicht, dass das
durchgesetzt hat.
Es steht schwarz auf weiß im Neuen Testament.
Ja.
Und wir finden ähnlich frauenfeindliche Aussagen zur gleichen Zeit auch im Talmud. Aha. Wobei der Talmud eben immer den Vorteil hat, dass unter Umständen auf der gleichen Seite eine extrem positive Aussage über Frauen steht. Weil ja nie ein abschließendes Urteil gefällt
wird. Eben eine Eindeutigkeit.
Nein, der da bleiben ist, die verschiedenen Diskussionsstandpunkte nebeneinander bestehen.
Ich sage eben das Dazwischen. Es ist das Wissen des Dazwischen.
Der Leser muss selber sehen, wie er damit zurechtkommt. Und dann hat man natürlich später im Mittelalter mit der Halacha, mit dem jüdischen Religionsgesetz dann doch Akzente gesetzt oder Gewichte und man hat gesagt, wir entscheiden uns für das Haus Hillel und nicht für das Haus Shammai, die sich nie einigen konnten. Also zwei antike Rabbinerschulen, Jesus und Paulus kamen aus dem Haus Hillel. Nicht? Also das ist also sehr, dass es das Christentum durchaus erklärbar ist aus diesem Haus heraus. Es war sehr für den Menschen, im Zweifelsfalle menschlich, während Shammai ein Prinzipienreiter war. Das haben wir im Judentum bis heute. Und bis heute beide Richtungen nebeneinander. Die werden einander auch bis in alle Ewigkeit bekämpfen, auf ihre Weise.
Auch und sehr menschlich.
So ist es. Ja. Und das ist eben im Talmud stehen geblieben. Da lässt man einfach diese Meinung stehen. Und da finden Sie, ich habe so einen Fall zitiert in meinem Buch, auf ein und derselben Seite eine extrem frauenfeindliche Äußerung von einem Rabbiner und von einem anderen Rabbiner eine. So, also man spürt früh, sowohl im Judentum als auch im frühen Christentum, dass die Frauen dort eben eine sehr große Rolle gespielt haben und das bestimmten Männern nicht passte.
Genau.
So, die Bibel
das
ist
hat sich bis heute nicht geändert.
Ja, die Bibel ist natürlich von Männern geschrieben. Also da bin ich ganz ziemlich sicher, dass die Schreiber, die ja eine doch viel größere Rolle spielen, als man immer denkt. Ich habe bei den Untersuchungen zu meinem Wüstenbuch festgestellt, dass tatsächlich Aufschreiber, vieles wurde ja dann diktiert von Leuten, die selber nicht schreiben konnten, dass der es dann niederschrieb, eine gewisse Macht hat, wie er den Text dann zu Papier bringt. Und so ist eben auch vieles in den Evangelien und natürlich auch im Talmud und so weiter und schon früher in der Bibel von Männern geschrieben. Mhm. Und da werden dann Frauen.
Sie werden eben beschriftet. So nenne ich das ja auch im IT. Oder? Also wir haben die Programmers, die machen die Codes. Und die Codes agieren dann eben in der Welt. Und da sind wir, es gibt die Schreiber und die Beschriebenen. Und die Frauen gehören, also Menschen, auch in Sklavengesellschaften, gehören immer zu den Beschriebenen. Auch wir gehören zu den Beschriebenen. Aber bei den Frauen ist es immer am ersten feststellbar, welcher Ideologie sie jetzt als Beschriebene dienen müssen. Ich sage das deshalb, weil ich ja die Sprechakttheorie entwickelt habe am Beispiel dieser ganzen Vogue-Kultur, dass heutzutage es nicht mehr akzeptiert wird, wenn eine Frau eben biologisch eine Frau ist, sondern Frauen müssen ja sogar ganz offensichtlich nicht biologischen Frauen Frau sagen, also im neuen sogenannten Selbstbestimmungsgesetz von Deutschland. Da geht es auch ums Schreiben und Beschriebenen.
Ja.
Und das ist ein Machtakt, oder? Also von
ist
dem her,
es, ja.
Ja, ja. Und das reflektieren Sie ja auch in die Bibel.
Ja, das muss man immer in Rechnung stellen. Nicht bei jedem Text sich ansehen, wer hat das geschrieben, mit welchen
Motivationen,
Hintergedanken
Macht,
auch und so weiter. Genau. So, aber um zurückzukommen zu der Frage, wie ich darauf gekommen bin, die Bibel als Buch der Frauen zu sehen.
Ja.
Wir haben jetzt also diese negative Aussage in der Paradiesgeschichte dass die Frau, also dass Adam auf ihre Stimme gehört hat und dadurch großen Verlust und großen Nachteil hatte. Und dann gibt es nicht sehr viel später im Buch Bereshit, also im Buch Genesis, eine andere Geschichte, nämlich die, wo Abraham zwei Frauen hat und seine Frau Sarah von ihm verlangt, die Nebenfrau,
die Hagar,
die ihm zuerst einen Sohn geboren hat, mit diesem Sohn in die Wüste zu schicken. Und das ist eigentlich aus Sicht des Lesers eine sehr ungerechte und eindeutig von Eifersucht diktiertes Verlangen. Und man ist ganz auf Abrahams Seite, als er dem zunächst widerstehen will und
widerspricht.
Widerstand leistet. Und dann kommt plötzlich der Satz, dass er also eine Stimme hört. Er hat ja öfter diese Stimme schon gehört. Shema Bekola, höre auf ihre Stimme. Mhm. Und da wird ihm sozusagen jetzt von Gott gerade bei dieser eigentlich absurden Anliegen von Sarah gesagt, er soll auf Sarah hören. Sie weiß besser über die Sache Bescheid als du. Denn Sarah weiß, dass das eben Gott gewollt ist, dass sich diese beiden Völker trennen, Israel und Ismael, dass zwei Völker aus der Sache entstehen sollen, dass sie ist jedenfalls das Werkzeug Gottes in dem Falle, um diese Sache in die Wege zu leiten. Und Abraham versteht es nicht und reagiert eigentlich ganz menschlich und sympathisch, indem er das nicht will. Es geschieht dann doch. Und dieses Shema Bekola, höre auf ihre Stimme, bleibt dann sozusagen stehen. Und es ist ja der Widerspruch, also dass die Zurücknahme des vorigen Diktums, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, wirst du jetzt ein schweres Leben haben und so weiter. Das heißt, jetzt wird plötzlich von den Männern verlangt,
auf die
Stimme der Frau zu hören. Ja. Und das, dabei bleibt es auch. Das wird dann auch niemals zurückgenommen. Das heißt, eine frühere Version im Verhältnis zwischen Männern und Frauen wird sozusagen korrigiert durch eine klügere, in meinen Augen klügere. Denn natürlich haben Männer sehr viel Vorteil, wenn sie auch die Stimme ihrer Frauen hören. Der kulturelle Vorteil der westlichen Gesellschaften, beispielsweise gegenüber dem Islam, ist schon ganz einfach, rechnerisch, simpel dadurch zu erklären, dass durch die generelle Frauenfeindlichkeit der islamischen Gesellschaften dort 50% des geistigen Potenzials von vornherein ausgeschlagen werden, indem man eben nicht auf die Frauen hört. Die Frauen haben nichts zu sagen. Mhm. Jedenfalls nicht in öffentlichen und
wichtigen Dingen. So entwickelt sich die Kultur nicht weiter.
Nee.
Das ist also, keine Kultur entwickelt sich ohne Frauen weiter.
Nein, sie entwickelt sich nur in dem Widerspruch. Ich meine, die Geschlechter haben große Missverständnisse. Ich bin jetzt seit 50 Jahren mit meiner Frau zusammen und ich sage manchmal im Scherz, dass ich sie bis heute nicht verstehe und sie versteht mich nicht.
Ja.
Wir sind eben beide in unser Geschlecht hineingeboren, deswegen glaube ich auch nicht an Zwischengeschlechter oder so. Ich denke, dass das doch relativ
eindeutig
klar ist,
ob
man ein Mann oder eine Frau ist.
Also ich glaube schon, es gibt einfach Menschen, die dazwischen stehen.
Ja,
absolut. Aber das geht nicht
der
um
Herr
die
Hermaphrodit ist
genau,
eine
Hermaphrodit
antike
ist ein
Erscheinung. Das ist für Deutschland natürlich sehr auch schwer wahrscheinlich, so zwischen den Geschlechtern. Man kann das aber nicht konstruieren. Das ergibt sich natürlich.
Ja.
Und auch diese Menschen haben dennoch ein eindeutiges Geschlecht, also einfach durch die physiologischen Gegebenheiten. Gut, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das Thema
es geht
ist,
um die Stimme
dass,
hören.
Darf ja, dass noch, sie sagen...
Aber sagt nicht auch Sarah, also weil Sarah und Abraham warten ja hunderte von Jahren, also nicht ganz, aber Jahrzehnte auf ein Kind, das ihnen von Gott versprochen wurde. War es nicht auch Sarah, die gesagt hat, so jetzt leg dich mit Hagar ins Bett?
Ja, ja, sicher. Das
Eben.
Ist ja das Ungerechte
ist ja das
an der Geschichte.
Perverse.
Dass sie
Hagar noch sie vertraut Gott nicht.
Das ist eine sogenannte Geburt auf den Knien.
Genau.
Eigentlich ist sie auch juristisch gesehen die Mutter von dem Ismael, denn wenn die Nebenfrau auf den Knien der Hauptfrau das Kind zur Welt bringt, so wurde das dann genannt, dann galt das als Kind der Hauptfrau. Das heißt, Sarah ist eigentlich die Mutter von dem Ismael. Sie verlangt von Abraham, seinen erstgeborenen Sohn zu verstoßen, weil sie der Meinung ist, dass sie mit dem zweiten Sohn... Ja, das wiederholt sich dann in der nächsten Generation. Und da geht es dann noch einen Schritt weiter, dass dann Rebekka oder Rivka, die mit ihren beiden Söhnen Esav und Jakob auch der Meinung ist, dass der Esav, der Erstgeborene, gut, die sind uns Zwillinge.
Genau, Esau und Jakob. Aber Esau also kam zuerst Esau, auf ja. Die... Also ich nenne ihn
Esau. Ja, ich sage jetzt mal die Hebräischen.
Ja, die Hebräischen
Esau, sagen wir, also Jakob. Esau, okay.
Ja.
Esau und Jakob. Esau gilt ja. Als der Erstgeborene. Er hat das Erstgeborenenrecht. Das spielte in der Antike eine enorme Rolle in der Kultur. Also der Erstgeborene hatte bestimmte Privilegien.
Auch bei uns, das ganze Bauernrecht und Landrecht und so.
Ich denke
es geht
auch,
immer
ja,
auf die Erstgeborenen.
Im Adel und so weiter.
Bis
ins 19.
Adel.
Jahrhundert wurde nicht das Erstgeborenenrecht im Grunde viele von diesen Dingen, die schon in der...
Auch viele von den problematischen Dingen, oder wenn ihr Geschlechter
ja, die man aber in der Bibel sogar schon überwunden hat.
Ja,
die
genau.
Hier Geschichten erzählt werden von
adoptiert.
Erstgeborenen, die von der Mutter, die Mutter findet, dass der Jakob geeignet ist, das Haus fortzusetzen.
Und nicht der Esau.
Und der Esau nicht. Der Esau ist ein wilder Mann, der in der Wüste jagt und Tiere tötet und so weiter, während Jakob ein sanfter, um Gerechtigkeit bemühter Charakter ist. Sie findet ihn besser geeignet. Und dann macht sie da diese berühmte Intrige, diese Schwindel.
Vielleicht für die Bibel nicht kennen. Also der Esau ist ja so behaart und hat immer ein Lieblingsessen. Und dann bringt der Jakob mit einem Fell über die Schulter oder auf dem Kopf, bringt er voller Haare und bringt dann das Lieblingsessen dem Vater. Und der Vater verspricht Jakob, dass
er ist schon halb blind oder gibt jedenfalls vor, halb blind zu sein. Auch das ist nicht ganz klar.
Ja.
Aber er spielt die Sache mit, er erteilt tatsächlich den erstgeborenen Segen dem zweitgeborenen Sohn. Und wenn man um die kulturelle Bedeutung des Erstgeborenen weiß in der Antike, dann weiß man, was es für eine Ungeheuerlichkeit ist, was Rivka hier macht, dass sie den Zweitgeborenen vorschiebt und den Erstgeborenen entmachtet. Und das begründet sie mit dem Satz, dass sie zu ihrem Sohn sagt, als der daran Zweifel hat, dass er zu seiner Mutter sagt, können wir das wirklich machen?
Ja.
Da zitiert sie Stammmutter Sarah, aber jetzt schon in der Ich-Form.
Ah.
Das ist jetzt nicht mehr die Stimme Gottes vom Himmel, der sagt, Shema Bekolah, höre auf ihre Stimme, sondern sie sagt schon in einem ungeheuerlichen Selbstbewusstsein, höre auf meine Stimme.
Und wie
Shema
heißt das?
Bekoli.
Shema Bekoli.
Shema Bekoli.
Ja.
Das ist jetzt die Ich-Endung. Und dann gibt Jakob klein bei, macht, was die Mutter von ihm verlangt. Alles entwickelt sich so, wie sie vorausgesehen hat. Sie hat dann auch noch recht mit allem. Also wir haben hier nochmal eine Doppelung dieser Geschichte und so bleibt das stehen, dass ein Mann eigentlich am besten fährt, wenn er auf die Stimme seiner Frau hört. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er immer macht, was sie sagt.
Ja, oder auf die Mutter. Also ich finde das auf die Mutter hören.
Sag ich mal,
als Mutter von drei Söhnen würde ich sofort unterschreiben.
Ja, aber
das
trotzdem müssen die trotzdem machen, was sie wollen.
Ja, aber
das sage ich
ja
auch meiner Frau immer. Das ist sehr schön, dass du das alles weißt, was die Kinder machen sollen, aber sie machen dann trotzdem, was sie
wollen.
Sie haben ihre eigene genetische Struktur, sind zum Teil auch uns unbegreifliche Menschen. Man kann auch nicht wirklich...
Das finde ich auch schön, dass Sie das sagen. Finde ich auch. Ich finde Menschen, die so tun, als würden sie ihre Kinder kennen, die sind unverständlich. Sie bleiben auch... Das ist auch spannend. Das ist auch, da gibt es auch ein gutes Verhältnis zu...
Große Überraschung und immer wieder neu.
Ja, genau.
Jedes Mal wieder neu.
Ja,
und so ist es auch in dieser Geschichte, dass die Rivka dann auch noch recht bekommt und tatsächlich wieder als Frau eingreift in ein eigentlich heiliges Männerrecht. Die Erstgeburt, der Segen der Erstgeburt, das waren ausschließlich Männerangelegenheiten, da wurde der Fortbestand des Hauses, die Ahnenfolge und so weiter. Hier zeigt sich plötzlich, dass Frauen da unter Umständen sehr viel besser Bescheid wissen. Ich glaube, ich schreibe den Satz in dem Buch irgendwo, dass die wirklich um den Fortbestand des Hauses bemüht sind und davon etwas verstehen, die Frauen sind. Oft mehr als die Männer. Ja, und wir müssen anerkennen als Männer, dass wir halten uns natürlich für die Klügeren, wie ich inzwischen weiß, die Frauen für die Klügeren halten. Aber wir müssen anerkennen, dass wir eben wirklich am besten fahren, wenn wir das wenigstens genau anhören. Wenn ich mir genau anhöre, was meine Frau sagt, auch wenn es nicht schmeichelhaft ist, und es ist oft nicht schmeichelhaft, was sie sagt, oft schockierend. Sie macht das extra. Also wir haben ja ein sehr offenes Verhältnis. Sie sagt mir Dinge, die mir sonst niemand sagen würde. Und ich höre das nicht gern. Und ich befolge das auch nicht immer. Aber ich ziehe es auf jeden Fall in Erwägung. Und es ist sehr dumm, wenn man das nicht tut. Und ich sehe also wirklich auch, dass ein...
Also wir sehen es an Gesellschaften, die das...
Das Elend des
Islam... Also wenn sie quasi kollektiv Frauenstimmen verbieten. Also bei den Taliban ist es ja ganz krass, seit sie wieder die Macht übernommen haben. Die Frauen, jetzt dürfen sie ja nur noch mit einem Auge sehen unter der Burka. Also weil sie ja nicht, sie dürfen nicht mehr singen, sie dürfen überhaupt nichts mehr sprechen. Und da sehen wir das und dass das ganze Gesellschaften und vor allem Millionen von Mädchen und Frauen vernichtet. Das ist ein richtiger, das ist ein Massenfemizid, der da stattfindet. Und der wird in der Öffentlichkeit, in den Medien so nicht diskutiert. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, die Bibel als Buch der Frauen, wenn es um Stimme geht.
Ja.
Und da haben Sie einen ganz wichtigen Ansatz gefunden. Können Sie vielleicht aber erklären, wieso hat die Hagar auf Ismael keine Wirkung mehr, außer dass sie einen neuen Stamm gründet, Abraham-Stamm. Woraus, um dem Nicht-Bibelfesten zu sagen, woraus eben dann sich die Muslime, Mohammedaner, wie wir sie früher genannt haben, entstehen.
Na gut, davon wusste man ja damals noch nicht. Also es ist eben das Volk Ismael.
Eben in der Bibel steht da davon.
Und dass die Mohammedaner sich nun auf Ismael zurückführen, ist ihre Interpretation. Also ich bin nicht mal sicher, ob das stimmt.
Aha.
Das ist nicht zwangsläufig. Einfach, was sie behaupten.
Um auch die Todesfeindschaft zu begründen.
Sie nehmen damit sozusagen den... Ja.
Oder sie nehmen den Abraham als Urvater.
Die von Anfang an bestand, die tatsächlich in der Bibel schon besteht, zwischen diesen beiden verschiedenen Lebensformen, wild in der Wüste und sesshaft niedergelassen.
Ja, wie Abel und Kain und Abel.
Ja,
Kain und Abel ist der
Leitmotiv der Bibel.
Ja, und sesshaft oder Nomade. Ja.
Das ist interessant, dass die Bibel überhaupt davon ausgeht, und da sind wir auch wieder beim Thema Mann und Frau, dass alles, was irgendwie von einer bestimmten Qualität ist und von einer bestimmten Bedeutung, aus dem Widerspruch zweier Antipoden heraus entsteht. Das ist auch im jüdischen Denken...
Hegel avant la lettre.
Ja, also das ist im jüdischen Denken einfach so tief verwurzelt, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe jüdischer Kreativität, dass wir bei allem, was wir denken und sagen, immer überlegen, oder ist vielleicht auch das Gegenteil wahr.
Das ist großartig. Das ist
und
großartig.
Das muss man das wenigstens
jetzt weiß
denken.
Ich wieso, ja. Da bin ich endlich zu Hause. Weil in meinem Umfeld wird von niemandem begriffen, dass ich, und das habe ich immer in den Vorträgen, ich denke immer gegen mich selber. Und ich habe auch immer den Satz gesagt, wenn meine Meinung mal die Mehrheit wird, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Dann haben mich die Leute ganz verwundert angesehen. Und ich habe es realisiert, genauso ging es mir mit dem Feminismus. Also der Feminismus so bis 2008 oder so, also bis zu Barack Obama, war eine gute Sache. Gleichstellung, Anteil, Diversität und auch so wichtig für den Fortschritt von Gesellschaften. Und habe dann gemerkt, aha, sobald dann alle Feministinnen und Feministen werden, stimmt etwas nicht mehr damit. Und das finde ich... Das ist im Judentum, aha.
Ja, das
wäre doch schön, wenn wir das alle so behandhaben würden.
Naja, es können nicht alle so sehen. Ich meine, es gibt geborene Außenseiter und es gibt geborene Mitläufer.
Ja.
Es muss beides geben.
Mhm.
Es gibt auch Tiere, die in der Herde leben.
Ja.
Also das ist vielleicht die klügste Art, die Dinge zu sehen, dass man sagt, es muss eben alles geben. Und darunter ist vieles, was mir sehr unsympathisch ist. Ich können zum Beispiel Ratten nicht leiden oder Haifische. Und trotzdem gibt es die. Die sind auf der Welt.
Mhm.
Und vieles ist in der Schöpfung enthalten, was man lieber weghaben würde. Und trotzdem nach einem höheren Sinn...
Ich will jetzt sofort ein Plädoyer für Ratten und Haifische.
Ja, und es ist vor allem ein Plädoyer für die ungeheure Potenzial, das in der Verschiedenheit der Geschlechter liegt. Und in der auch Unvereinbarkeit oft der Haltungen. Und das ist eigentlich, was die Bibel gut darstellt, dass Männer und Frauen einander doch wirklich nur bis zu einem bestimmten Grad überhaupt verstehen können. Und dass da immer ein Rest von Fremdheit bleibt. Ja, und dann ist eben die Frage, hört man trotzdem auf sie oder nicht?
Genau, das geht jetzt um, aber auf, hört man trotzdem auf sie jetzt, die Frauen? Und das ist aber ein Subjekt-Objekt-Bezug. Und den lösen sie eigentlich nicht auf. Oder wenn sie sagen, die Bibel als Buch der Frauen, hör auf ihre Stimme. Beim Mann wird von Anfang an, hat von Anfang an eine Stimme. Und die Frauen müssen die Stimme, also zuerst eben, wie sie es so schön erklärt haben, im Paradies ist die Stimme die des Verrats.
Ja.
Dann wird die Stimme zur Stimme Gottes, also zum Ratschlag. Und dann kriegt die Frau, aber es ist eben ein Kriegen, eine eigene Stimme. Wie geht es dann weiter?
Na, die behält sie dann. Ja, der Weg für die Frauen ist sehr viel schwerer zu ihrer Behauptung in einer, und das wissen wir ja alle, doch letztlich, wenn es auf die primitive Grundform des Faustrechts zurückgeht,
ist klar.
Männerdominierten Gesellschaft. Die primitive
die Kraft, deshalb ist es, deshalb ist es völliger Wahnsinn, wenn Männer im Frauensport antreten dürfen. Oder? Also was heutzutage völlig normal ist.
Ja, nee, das geht nicht. Das ist wirklich ungerecht. Und ich bin auch sehr erleichtert, dass da nachträglich...
Obwohl ich stärker bin als viele Männer, aber trotzdem.
Bei diesem Boxer da, Boxerin aus Algerien, glaube ich, dass da nachträglich
Korrekturen... In den Olympischen Spielen,
Das ist natürlich nicht gut. Auch in den USA sind ja solche Fälle bekannt. Sind Männer physisch Frauen überlegen, das sollen sie auch sein, so ist das eingerichtet. Männer sind es, die mit der Keule auf den Mammut losgehen und nicht Frauen. Frauen haben
junge Frauen auch, sagt man. Also es sind Frauen, junge Menschen. Ja, also in der israelischen Armee sind ja auch Frauen und Männer. Es geht eigentlich um die Jugend. Es geht darum, also jetzt bei der alten Theorie von in der Steinzeit, die Jäger und Sammler innen, eigentlich Jäger und Sammler, aber es ging eigentlich, dass sie auch viele Frauen jetzt finden in der Archäologie, also ich habe jetzt...
Die mitgekämpft
haben. Genau, und es geht eigentlich ums Alter. Also wenn junge, kräftige Menschen sind eingesetzt worden.
Naja, auch wahrscheinlich Frauen, die noch nicht geboren hat.
Genau.
Ja, ich denke, dass eine Frau sich... Ich kann es nur von außen beurteilen.
Ich kann das dort auch bestätigen.
Dass als eine Frau sich verändert.
Bevor ich ein Kind geboren habe, war ich die mutigste, kräftigste und schmerzloseste Person. Also ich habe keinen Schmerzen gekannt. Wirklich erstaunlich. Und dann die erste Geburt hat alles verändert. Das finde ich immer noch... Und das sagen mir viele Frauen. Also diese Schmerzen, die ich... Ich bin viel wehleidiger geworden, um es negativ auszudrücken oder auch vielleicht auch empfindlicher.
Naja, es sind wahrscheinlich auch Schmerzen, die so ungeheuerlich sind, dass
die man nicht vergisst, genau.
Ja, das erleben Männer höchstens bei einer schweren Verletzung oder so.
Aber jetzt können Sie mir nicht erklären, wieso dass die Frauen unter Schmerzen gebären müssen, außer eben mit dem Paradies. Weil ich habe dann tatsächlich gedacht, also die Bibel muss stimmen.
Ich weiß es nicht. Da gäbe es jetzt metaphysische Erklärungen,
aber
die sind von einem Mann.
Ja, und es gibt viele Hebammen, die sagen, in Naturvölkern ist das ganz anders, weil die einen ganz anderen Bezug haben zum Körper. Verlassen wir den Körper und kommen wieder zurück auf das Wort. Und das Wort als bei den Frauenseienden. Wie geht es dann weiter mit den Frauen? Eben, sie haben die Stimme.
Ja.
Und welche Frau begeistert Sie noch oder haben Sie noch eine Geschichte?
Ja, es wird in den Patriarchen, oder wir sprechen ja von Patriarchen und Matriarchen, wir beziehen die Frauen ja ein. Also jetzt, nächste Woche ist Pessach oder übernächste, da wird dann abends, da werden die Lieder gesungen, da werden immer die Frauen, also da wird von den... von den Vätern und Imaot, also den Müttern gesprochen.
Ja,
also
immer.
Diese patriarchischen Frauen werden eigentlich im Judentum als genauso wichtig angesehen wie die Männer. Also es geht nicht nur um Abraham, Yitzhak und Jakob, sondern es geht auch um die Frauen, um Sarah, Rivka, Lea, Rachel, also die vier patriarchischen Frauen. Und die nächste Generation ist ja dann Jakob, der schon zwei Frauen hat, allerdings aufgrund einer sehr komplizierten Geschichte.
Ja, auch da eine sehr, ja, unschöne Überlieferung, die ich in der Kinderbibel gelesen habe. Lea war nicht so hübsch wie die Rachel. Er wollte eigentlich die Rachel und und die Lea wurde ihm untergeschoben.
Ja, wurde ihm untergeschoben.
So
wird es erzählt.
Ja.
Und er bleibt dann mit beiden zusammen. Mhm. Und dann gibt es ein sehr interessantes Detail. Er wird ja sehr schlecht behandelt von seinem Schwiegervater Lavan oder Laban, der ihn hinten und vorn betrügt und ausplündert. Und entschließt sich dann oder denkt dann daran, dass es besser wäre, jetzt dort wegzugehen. Mhm. Mit allem, was er hat. Er hat seine Herden gemehrt und so weiter. Und das beschließt er aber nicht allein. Sondern es kommt dann zwischen ihm und den beiden Frauen, die lädt er ein sozusagen zu einem, wenn man will, Konzilium. Mhm. Und da sitzen dann die drei, also zwei Frauen und ein Mann, und besprechen jetzt die Zukunft und wie es weitergeht. Und das ist eine Geschichte, die so in dieser Form in der gesamten antiken Literatur nicht bekannt ist. Mhm. Es handelt sich ja hier nicht um Königinnen oder um Zauberinnen. Das könnte man sich vielleicht vorstellen, dass eine Zauberin oder Königin zu Rat, aber dass die zwei einfache Frauen von einem Herdenbesitzer, dass er die mit hinzuzieht als gleichberechtigte Gesprächspartnerin, mit ihnen zusammen zu beschließen. Also er gibt ihnen auch zu verstehen, allein ohne ihren Konsens würde er das nicht machen. Mhm. Und das ist ganz außergewöhnlich. Ja, also das sind dann so Details, wenn man genau liest, wo man feststellt, dass dieses Prinzip, die Frauen weiterhin zu Rate zu ziehen und auf die Stimme der Frau zu hören, dass sich das im Grunde weiter durch die Bibel zieht bis zum Schluss.
Ja. Die hebräische Bibel... ganz kurz wegen der hebräischen Bibel. Es ist natürlich schon, wenn wir ehrlich sind, ein großer Absturz im Vergleich zur ägyptischen Mythologie und der Herrschaftsreligion. Oder in Ägypten haben die Geschwister immer geheiratet, Osiris und Isis. Mhm. Und die ägyptischen Frauen, eine der bekanntesten zuletzt, die Kleopatra, oder, waren Pharaoninnen über den riesigen ägyptischen Sklavenstaat. Ich finde es ja immer wieder unglaublich, oder, wie dort die Schreiber Hunderttausende von Sklaven organisiert haben, über das Reich hinweg, mit dem gottähnlichen Paar, eben des Geschwisterpaars meistens, die geheiratet haben. Mhm. Und dann finde ich natürlich den Absturz, oder bei den griechischen Göttinnen, die ein enormes Gewicht hatten. Also mit Hera wollen sie sich nicht anlegen, nee. Oder Athene, oder auch Aphrodite. Also diese wahnsinnig starken Frauen in den sogenannten heidnischen Religionen. Das ist dann in der jüdisch-christlichen Religion oder Überlieferung der Bibel, ich finde das schon ein Abstieg. Ich erkläre es mir natürlich so, weil die griechische und die ägyptische sind hierarchische Gesellschaften. Also stark hierarchische Gesellschaften. Und die
gut, aber es waren Göttinnen.
Christliche, ja,
das
genau.
Das sind Göttinnen.
Eben, das ist die Hierarchie.
Auch die Pharaonen waren Götter.
Eine Göttin, ja genau.
Hier sind es eben ganz normale Menschen.
Ja, ich glaube, das ist der
Unterschied. Ganz normale Leute, die auf dem Feld sich da zusammensetzen und das besprechen. Das
ist also der eigentlich ist die Bibel eine Proleten.
Ja, es ist eine populistische.
Ja, sehr. Also wir unterhalten uns ja drüber. Also die Zuhörer und Zuhörerinnen sollen das bitte nicht alles, was ich sage, literally, also wörtlich nehmen, sondern eben literarisch. Das finde ich auch immer lustig. Oder nicht lustig, oder eben, das ist ja die Bibel. Die meisten, also viele Menschen nehmen die Bibel wörtlich.
Ja.
Und wir können sie eben literarisch nennen. Und das verstehen im Englischen, also die Deutschen, die verstehen dieses Konzept nicht. Die meinen eben literally, also sie natürlich schon, sie sind aber auch
Israel. Ja, Literatur arbeitet ja mit allen möglichen Stilmitteln und Vermittlungsformen. Ja. Und da gibt es die Metapher und was weiß ich. Und da muss man eben verstehen, wann ist in der Bibel etwas wörtlich gemeint und wann ist es als Metapher gemeint? Wann ist eine Zahl symbolisch gemeint? Das hat ja Goethe sehr geistreich festgestellt. Er untersucht also, dass die Zahl 40 oder die Zahl 7 in der Bibel. Ja, das sind dann symbolische Zahlen.
Ja.
Muss
ja.
man nicht glauben, dass es nun wirklich 7 Jahre unbedingt waren oder 40 Jahre der Wüste. Vielleicht waren es 40, vielleicht waren es auch 42. Das spielt jetzt keiner. Es geht um die symbolische Zahl, dass mit dieser Zahl soll etwas ausgedrückt werden. Und das muss man eben beim Bibellesen immer sehen. Aber was die Frauen betrifft, wird eben manches auch sehr wörtlich und sehr deutlich gesagt. Ich meine, manches symbolisch, aber...
Und das ist sehr schmerzhaft und das meine ich eigentlich mit dem Abstieg. Aber jetzt, wo wir so sprechend miteinander denken, also das ist tatsächlich zu den heidnischen Religionen, sogenannten heidnischen Religionen oder also nicht jüdisch christlichen Religionen, dass es da eben noch Göttinnen gab, oder? Und das, was die katholische Kirche, sie machen ja auch das Neue Testament mit den Frauen.
Ja.
Und was die katholische oder das Christentum natürlich gerettet hat, ist diese starke Marienfigur. Haben Sie dazu auch was geschrieben? Oder
ja, ich habe über Maria natürlich geschrieben. Ja, nun gibt es ja im Judentum, kann es ja keine Göttinnen mehr geben, weil ja Gott geschlechtslos ist. Er ist aber auch nicht männlich, eindeutig.
Ja, genau.
Das ist auch ein großer Irrtum. Das wurde natürlich von männlichen Bibelinterpretatoren immer so dargestellt, als sei er männlich. Aber wir haben im Hebräischen eben ganz eindeutig Anhaltspunkte. Erstens gibt es weibliche Gottesnamen. Dann wird auch seltsamerweise immer wieder auch in den Gebeten, wir haben ja im Hebräischen die Geschlechter getrennt in den Nachsilben. Also wenn ich sage, ich danke dir, dann kann ich sagen, Modi lecha, dann ist es männlich. Ich kann aber auch sagen, Modi lach, dann ist es weiblich. Wir haben seltsamerweise in Bibeltext und bis in die jüdischen Gebetbücher immer beide Formen, wenn wir Gott anreden. Also ich habe so viele Gebete, wo ich Gott in der weiblichen Form anrede. Da kann man sagen, schön altertümliche Sprachbilder. Nein, das ist ganz absichtlich
so gemeint.
Es ist ganz klar, dass, wie es in diesen berühmten 13 Ikarim, die Maimonides aufgeschrieben hat, diesen Grundregeln des jüdischen Denkens, klar ist, dass Gott weder Gestalt noch Alter noch Geschlecht hat. Er hat auch kein Geschlecht.
Es ist ja auch ein Darstellungsverbot.
Ja, auch also aus diesem Grund.
Also das ist ja ein großer
Unterschied. Der alte Mann mit weißem Bart.
Genau, das ist katholisch. Also das ist
kein jüdisches Gottesbild.
Nein.
Sondern uns wird wirklich zugemutet, uns etwas Unvorstellbares. Wir können uns Gott nicht vorstellen. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Ja, das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, auch bei der Frage, kann ich religiös sein oder nicht? Bin ich imstande, mit der Tatsache zu leben, dass es etwas mir Unvorstellbares gibt?
Und auch etwas, was größer ist als Sie und ich. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Herausforderungen, gerade für uns zeitgenössische Menschen.
Ja.
Dieser Selfie-Tum, das nur das Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis des Ist-Zustandes kennt und überhaupt nichts mehr hören will von etwas, was wichtiger sein könnte.
Ja, wir sind alle mehr oder weniger Egomanen in der heutigen Zeit.
Wir werden
moderne
so,
Menschen.
Ja, also das Nietzsche.
Wir werden
also
so gemacht.
Diese
das ist gar nicht unser böser Wille, sondern es ergibt sich aus der gesellschaftlichen Situation. Man kann sich auch sonst nicht behaupten, wenn man nicht selbst immer ein starkes Ego. Und das ist ja auch bis zu einem bestimmten Grad alles okay. Aber die Frage ist eben, bin ich noch im Stande, mir vorzustellen, dass etwas Höheres, Umfassenderes, auch Klügeres, Stärkeres sowieso gibt als mich selbst und dass es überhaupt etwas gibt, was ich mir nicht vorstellen kann.
Ja.
Die meisten Leute gehen ja davon aus, dass es nur die Dinge gibt, die sie selber begreifen. Das wissen sie gar nicht.
Ja,
aber
das
in dem
ist
Augenblick, wo man ihnen
das
etwas abverlangt.
Das ist echt kindlich. Also ich finde,
da bin ich
wahnsinnig erstaunt, dass es so viele Erwachsene gibt, die immer noch im Kinderstadium sind. Dass das, was sie nicht begreifen, ist nicht da.
Nicht existent, ja.
Das machen nur Kinder, oder?
Ja, das machen Kinder. Ja, das ist die grundsätzliche Frage, nicht? Und eben bei Gott fängt es damit an, dass ich mir hier einen ein Wesen vorstellen soll, das kein Geschlecht hat.
Ja?
Aber warum nicht? Das ist durchaus denkbar.
Aber das ist sehr stark im Judentum. Das ist im Christentum ganz und gar
nicht. Nee, im Christentum ist er dann männlich.
Genau.
Ich meine, wir haben auch im Judentum genug Sprachformeln, die dann das Christentum übernommen hat. Mein Vater, Avinu Malkeinu, mein Vater, mein König. Also es geht dann auch schon ins Männliche, aber immer wieder wird auch im Judentum darauf geachtet, dass die weibliche Seite Gottes, da gab es mal eine sensationelle Ausstellung in Deutschland, ich glaube in Frankfurt wurde sie gezeigt, die weibliche Seite Gottes. Also für Juden ist das überhaupt nicht sensationell, sondern für uns das vollkommen selbstverständlich.
Aber das war sensationell in den 80er Jahren, also gerade für die Christen. Ich behaupte ja, die Christen haben das Judentum, eben diese Nichtgeschlechtlichkeit, haben sie dann aufgelöst im Heiligen Geist, oder? Also diesen Konzept.
Ja, das ist der Heilige Geist.
Ja, genau.
Nicht, aber sie mussten ja nun Vater und Sohn, also Jesus war ja nun männlich, eindeutig. Mhm. Der Vater, also da waren schon von dieser Dreifaltigkeit zwei Drittel schon mal männlich.
Aber das sagt Mary Daly eben, das ist die schwule, die homosexuelle Dreieinigkeit, also die Frauen quasi wirklich auslöscht. Interessant ist ja, dass im Christentum die Frauen sich das bis zur Reformation nicht haben nehmen lassen. Also dieser Marienkult, der ist unfassbar. Also wenn Sie die Geschichte anschauen, also das machen Sie, also 11. bis 12. bis ins 12. Jahrhundert noch, 13., 14., wie stark der Marienkult auch noch heutzutage zum Teil ist.
Ist auf jeden Gegenden Fall bis heute Welt. Die am meisten mit...
Also evangelisch ist leer.
Ja,
ist,
auch ist mit Poesie und Liedern. Mother Mary said to me, sing doch die Beatles. Also es ist, schreibe ich glaube ich auch in dem Buch, es ist die am meisten verehrte, geliebte Frau überhaupt. Ja, das ist interessant, dass man da offenbar einen Ausgleich schaffen wollte für dieses männlich dominierte Gottesbild, dann wenigstens diese Mutterfigur, die übrigens für viele Menschen eine große Rolle spielt. Also gerade für Menschen, die Liebe suchen. Ich habe mich unterhalten mit, gelegentlich kommt so etwas vor, ein- oder zweimal mit Muslimen, die zum Christentum übergetreten sind. Die sprechen natürlich nicht gern offen darüber. Es ist ja lebensgefährlich. Und sie machen das auch nur, wenn man ihnen sagt, dass man niemandem sagt. Aber es ist dann doch zu ein- oder zweimal zu solchen Gesprächen gekommen. Und die haben mir beide gesagt, dass die Figur der Maria, diese Mutterfigur, diese liebende Mutter, die für ihren Sohn leidet, und es ist ja auch eine sehr tragische Figur. Ich meine, sie kann ja ihren Sohn nicht an seinem Schicksal hindern, was sie gern würde. Sie versucht ja mehrmals, ihm in die Quere zu kommen. Und er wehrt sie immer ab. Nicht? Da gibt es, wer ist meine Mutter und meine Brüder, sagt er an einer Stelle, als dann jemand sagt, da draußen ist deine Mutter und deine Brüder, die wollen, dass du mit ihnen jetzt nach Hause kommst. Dann sagt er, wer ist meine Mutter?
Ja,
also so weit geht er.
Das
also
ist auch
ungezogener Sohn.
Und ein Ideologe. Also das kann also die Kommunisten haben das sehr gerne aufgenommen. Mhm. Auch die Maoisten. Also alle totalitären Religionen oder Ideologien nehmen genau diesen Satz auf, auch in den Islamismus.
Die Mutter zu verwerfen. Die Mutter.
Genau.
Er hat es ja dann letztlich nicht getan, aber er hat ja solche Aufwand.
Oder Sekten, alle familiären Bindungen lösen, hat es ja eben dann nicht getan.
Bis zum Schluss. Er bittet ja noch einen seiner Jünger, ich weiß jetzt nicht welchen, Johannes, sich um die Mutter zu kümmern.
Unbedingt, das ist Johannes.
Das ist sozusagen sein letzter Gedanke noch an die Mutter, dass der nimmt sie ja auch mit und sie ist immer mit dabei. Aber erstmal gibt es auch dieses Aufbegehren.
Ja.
Und ich meine, das kennt jeder Mann. Wir leben ja nun mit der schrecklichen Tatsache, dass wir uns für klüger, stärker und größer halten als die Frauen, aber doch alle wissen, wir wurden von einer Frau geboren.
Ja.
Ich verdanke einer Frau mein Leben.
Ja.
Einer Frau, die ich kritisch sehe und von der ich weiß, sie hat sehr viel in meinen Augen Törichtes getan und war oft schwach. Und
aber Mütter können es nie.
Aber sie ist, trotzdem die Mutter, die mich geboren hat, und das ist so ein bisschen das psychologische Problem, das jeder Mann hat, dass natürlich seine, sagen wir mal, Supremacy, wie sagt man, sein Überlegenheitsgefühl
schwächt.
Ja, aber daraus, immer in Frage.
Daraus hat ja Simone de Beauvoir diesen klugen Satz gemacht, das Thema der Männer ist die Freiheit, genau in Bezug auf die Mutter.
Ja.
Immer die Freiheit, also schon von ganz klein auf, dieser Junge, wenn er sich auch als Junge wahrnimmt und die Mutter als Weib.
Ja.
Das Thema der Männer ist die Freiheit und das Thema der Frauen ist die Symbiose. Und beides macht eben die Mütter so zu schwierigen Projektionen. Oder? Also wenn sie die Symbiose suchen, sind sie problematisch und wenn sie die Freiheit suchen, ist es problematisch. Also die Mutterfigur an und für sich ist nicht eine einfache Position.
Nee.
Andererseits Vater auch nicht, wenn Sie denken an die große Literatur. Oder ich denke da gerade an Klaus Mann und Thomas Mann. Also ein begnadeter Schriftsteller als Sohn, der nie gegen seinen Übervater ankam. Und der Übervater, der unglaublich neidisch war auf seinen Sohn, der seine Homosexualität voll ausgelebt hat.
Ja.
Also all diese Verstrickungen. Aber eben, wir reden über die Bibel. Die sind da drin.
Ja, die Geschichten sind im Grunde alle in der Bibel drin.
Mhm.
Und deswegen bin ich immer wieder erstaunt, wie flach dieses Buch interpretiert wird, wie einseitig, dann doch eindeutig von Menschen, die daraus irgendwelchen Vorteil ziehen wollen.
Ja.
Wer das nun auch immer ist, das gibt es im Christentum, im Judentum. Aber das Buch als solches ist unendlich reich. Und auch die Frauengeschichten, die drinstehen, sind so in diesem Reichtum, in dieser Fülle, auch die Rolle, die Frauen spielen, nirgendwo sonst in irgendeinem religionsstiftenden Buch oder in einem kulturprägenden Buch
erhalten. Also, und Sie reden von der Bibel als so reichhaltiges Buch. Ich rede jetzt von Chaim Noll, Höre auf Ihre Stimme, die Bibel als Buch der Frauen, das unglaublich reichhaltig und vielseitig ist und es verdient, diskutiert, verteilt und auch neu interpretiert zu werden, weil es ganz viele Geschichten gibt, die noch mehr erzählt werden können, wo wir noch mehr auf die Spur der Stimme der Frauen gehen können. Jetzt zu meiner letzten Frage. Hat die Arbeit an diesem Buch über Höre auf Ihre Stimme, die Bibel als Buch der Frauen, hat es Ihr Verhältnis zu den Frauen verändert? Zu Frauen, zu Ihrer Frau, zu Ihrer Tochter, zu Enkelkindern, zu Freundinnen?
Dieses Buch hat eine lange Vorgeschichte. Es ist bereits in Form eines Essays in einer Zeitschrift erschienen im Jahr 2004. Da habe ich das erste Mal unter diesem Titel in einer Zeitschrift, die es nicht mehr gibt, die damals aber relativ viel gelesen war, darüber geschrieben. Ich habe diesen Text damals, weiß ich noch, meiner Enkelin Sarah gewidmet, die gerade in diesem Jahr geboren wurde, 2004.
Ja.
Sie ist jetzt Soldatin in einer Eliteeinheit der israelischen Armee. Das ist ziemlich verrückt. Ja, ich habe natürlich viel in diesen Jahren überhaupt über Frauen gelernt, auch hier in Israel, wo Frauen eine sehr entscheidende Rolle spielen. Vielleicht nicht so entscheidend, wie wir gerne hätten. Und hier gibt es auch viele Männer, die sie zurückdrängen wollen. Aber sie haben doch einige Rechte hier erkämpft und einige Bedeutung. Also schon allein, welche Rolle sie in der Armee spielen beispielsweise und damit auch
Das ganze Bild verändern, oder? Also jetzt auch im Krieg.
Ja.
Im Krieg haben ja die Pilotinnen gefeiert, den Einsatz gegen Iran, oder? Den absolut totalitären Menschen.
Ja, das hat viele Jahre Kämpfe gekostet.
Das ist ja eine wahnsinnige Demütigung.
Ja, das hat viele Jahre Kämpfe gekostet, dass Mädchen Kampfpilotinnen werden durften.
Genau.
Und da gab es der damalige Staatspräsident Weizmann beispielsweise, der selbst Luftwaffengeneral war und der war absolut dagegen.
Ja, aber er ist ein deutscher also Herkunft, oder?
Weizmann?
Ja, oder war er russisch? Also, aber sehr patriarchal. Also ich habe ihn eben von
Aschkenazisch.
Aschkenazisch.
Okay, aber es gab Staaten, die das also es hat die Mädchen Jahre gekostet.
Ja.
Und das habe ich auch meiner Frau versucht zu erklären, sind sehr stolz darauf, dass sie sich das hier erkämpft haben, auch dass sie in Kampfeinheiten dienen dürfen.
Ja.
Das versteht nicht jeder, dass ein Mädchen das macht. Aber sie machen es nicht unbedingt, weil sie so gerne mit der Waffe hantieren oder schießen, so, sondern weil sie diese Position sich erkämpft haben. Und darauf sind sie stolz,
ja,
dass sie das auch können und dürfen. Und
eben, das sind Elite-Kampfeinheiten, aber
ja,
das verändert.
Ja, das ist vielleicht grenzwertig jetzt an dieser Stelle. Auch ich habe so ein bisschen Mühe damit. Andererseits, wenn ich mir überlege, wie man Frauen über Jahrhunderte ungerechtfertigt gehindert hat, ja, daran, bestimmte Rollen zu spielen, kann ich verstehen, wenn sie nun unbedingt auch das wollen. Wenn sie zeigen wollen, sie können auch das. Mhm. Es geht einfach darum, den Männern zu zeigen, sie können das.
Ja.
Und ich kann das verstehen.
Und Kampfpilotinnen ist noch ganz was anderes
als quasi
Jäger und Sammler.
Ja, der Aspekt, den Sie betont haben, dass das eine enorme Demütigung für die Mullahs in Teheran war, dass Mädchen in den Flugzeugen saßen, die ihnen dort das zerbombt haben, ihre Anlagen. Das ist vielleicht auch etwas, wo mancher, der damals dagegen war, dass Mädchen das machen, überlegt hat, ja, das ist ja ein Aspekt, den müssen wir berücksichtigen.
Genau,
das
genau.
Ist tatsächlich
etwas
Symbolisches ist.
Wir haben einen großen Fortschritt gegenüber all diesen Völkern und Männern, die den Frauen nicht ihre Stimme geben. Deshalb höre auf ihre Stimme, die Bibel als Buch der Frauen. Chaim Noll, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Gerne, ja, war sehr interessant.